Programm sieht ein kurzes Resümee von mir vor, da müssen Sie jetzt noch durch. Und dann kommen wir zum Teil der Dachterrasse, die in diesem Gebäude immer besonders erfreulich ist. Ich werde keine 15 Minuten brauchen, keine Sorge. Kein geschlossenes Resümee dieser Veranstaltung ziehen, sondern Ihnen nur ein paar Eindrücke mitteilen, ein paar Dinge, die ich von dieser Diskussion und den Inputs, die wir den Tag über bekommen haben, Ihnen präsentieren. Und Sie müssen dann entscheiden, ob das mit Ihren Takeaways, wie es so schön heißt, in Neudeutsch übereinstimmt oder nicht. Was ich aus dem Vormittag mitgenommen habe, ist eine gewisse, aus Nutzerperspektive nachweisbare Stärke der klassischen Medien als Informationsquelle. Das ist etwas, was gelegentlich in der Diskussion verloren geht, auch verloren gehen muss, weil natürlich muss man, das haben wir ja eben auch noch diskutiert, man sich einstellen auf die Entwicklung, wie sie in einigen Jahren sein werden. Aber ich entnahm den Daten, dass selbst wenn man es filtert auf die jüngere Generation, wir zu noch einer sehr deutlichen, bei der wöchentlichen Nutzung sehr deutlichen Präsenz von traditionellem Fernsehen und gedruckter Presse sehen. Nicht zu leugnen, dass auch hier die Trends zu sehen sind, die in eine andere Richtung gehen. Was ich mitgenommen habe, ist, dass diese traditionellen Medien schon sehr, sehr differenzierte Bilder davon haben, wie Nutzerinnen und Nutzer zu ihren Inhalten gelangen. Fand die Analysen sehr eindrucksvoll, was die unterschiedlichen Wege angeht, was auch das Zusammenspiel der unterschiedlichen eigenen Angebote angeht, diese Wege zu nutzen. Optimierung im Bereich von Facebook und anderen Social-Media-Angeboten, Suchmaschinenoptimierung und anderes. Auch das Ernstnehmen sozusagen der Eigenlogik des Netzes hier, nicht zu versuchen, die eigene Logik für so dominant zu halten, dass die Nutzerinnen und Nutzer schon zu mir kommen müssen, sondern zu schauen, was dort tatsächlich passiert und darauf einzugehen. Auf der medienpolitischen und Weiterentwicklungsseite fand ich den Begriff von Olaf Scholz sehr eindrücklich mit der Vermeidung einer Kolonialisierung der Regulierung im Nicht-Rundfunkbereich durch Rundfunkparadigmen. Das widerspricht, glaube ich, nicht dem, was eben hier auf dem Podium nochmal diskutiert wurde, dass Medienpolitik und Gesellschaft sich entscheiden muss, ob es hier bestimmte Angebote gibt, die man in einer besonderen Weise wertschätzt, weil sie für die gesellschaftliche Selbstbeobachtung, für den Rhythmus, in dem diese Gesellschaft tickt, eine Bedeutung haben. Das wird damit nicht bestritten. Das heißt aber auf der anderen Seite, dass nicht man eins zu eins sagen kann, so wie es das Rundfunkrecht jetzt vorsieht, so werden wir jetzt auch mit Suchmaschinen und anderen Angeboten umgehen. Eine solche Kolonialisierung kann sicherlich nicht der Ausgangspunkt sein. Im Weiteren, glaube ich, sind wir auf die Fragen, die wir jetzt eben diskutiert haben, ziemlich präzise eingegangen, nämlich die Frage, wie verständigen wir uns auf die Gruppe der Angebote, der Dienste, die eine solche Privilegierung verdienen, was Auffindbarkeit angeht, da wo sie tatsächlich nötig ist, wo es tatsächlich Probleme gibt. Hier ist, glaube ich, ziemlich klar geworden aus meiner Sicht, dass es zwei Elemente gibt, die hier eine Rolle spielen können. Das eine ist journalistisch-redaktionelle Angebote. Es ist immer noch plausibel anzunehmen, dass eine bestimmte redaktionelle Umhegung und eine bestimmte professionelle Selektion und Gewichtung von Inhalten für die Gesellschaft eine besondere Rolle spielen, was nicht heißt, dass nicht anders erstellte Angebote, auch vermittelt über diese journalistisch-redaktionellen Angebote, eine große und zunehmende Bedeutung haben. Aber diese Gruppe von Angeboten lässt sich weiterhin abgrenzen. Und wo diese Abgrenzung, und das war das zweite Element, schwerfällt, da liegt es nahe, über Mechanismen des Opt-in nachzudenken. Das heißt also, Anbietern die Möglichkeit zu geben, sich zu definieren als ein Angebot, ein Blog beispielsweise als ein Angebot, das in diese Kategorie fallen möchte, damit bestimmte Anforderungen einkauft, sozusagen Erwartungen einkauft, auf der anderen Seite aber dann auch in der Regulierung mit gewissen Privilegierungen, zum Beispiel bei der Auffindbarkeit rechnen kann. Ich glaube, diese Seite ist relativ klar, und wenn man jetzt daran geht, sich zu überlegen, wie könnte sowas in einem Medienstaatsvertrag geregelt sein, würde man an dieser Stelle wahrscheinlich relativ schnell zu Möglichkeiten kommen. Wir können anknüpfen an Diskussionen, die wir auch hier hatten, ich glaube, vor 2 Jahren zum Thema Anreizregulierung, bei denen solche Sachen bereits thematisiert wurden. Auf der anderen Seite ist das Problem größer. Die Frage, wo eigentlich irgendjemand verpflichtet sein soll zu privilegieren, diese Frage ist nicht so einfach zu beantworten. Hier sind einige Beispiele genannt worden, wo Probleme tatsächlich erkennbar sind. Aber da sind wir aus meiner Sicht noch verhältnismäßig weit davon entfernt, schon etwas in Begriffe kleiden zu können und zu sagen, in diesem Bereich bedarf es bestimmter Anpassung der Regulierung oder das ist in diesem Fall nicht der Fall. Da wird man weiter schauen müssen, wie Aufmerksamkeit tatsächlich erzeugt wird, wie Auffindbarkeit stattfindet und wo es tatsächlich auch Diskriminierungsprobleme dieser privilegierten Dienste gibt und dann bewerten müssen, ob da eine Konfliktentscheidung erforderlich und notwendig ist. Eine Diskussion, die hier jetzt gerade noch mal aufpoppte und die bei der Frage einer solchen Konfliktlösung eine Rolle spielt, ist nicht trivial. Das ist das Zusammenwirken der unterschiedlichen Regulatoren in diesem Bereich. Es ist ganz klar, dass hier Akteure adressiert werden können, die traditionell nicht unter die Regulierung im Medienbereich fallen und dementsprechend sich auch Fragen stellen, die man ungern stellt, nämlich wie weit reichen eigentlich Gesetzgebungskompetenzen in dem einen oder anderen Bereich. Diese Frage wird man hier stellen und beantworten müssen, selbst wenn man nur in Anführungsstrichen eine nachträgliche Konfliktlösungsperspektive verfolgt, denn auch an einer Konfliktlösung, an einer organisierten, nehme ich als Unternehmen nur teil, wenn ich mich dem letztlich unterwerfen muss. Wenn das eigentlich auf ganzen anderen Feldern stattfindet, dann werde ich mich an solchen Dingen nicht beteiligen. Da ist man wahrscheinlich von sehr konsistenten Regulierungsmodellen im Augenblick noch verhältnismäßig weit entfernt, was den bisherigen Ansatz angeht. Was ich durchhöre, jedenfalls bei den Akteuren, die sich in diesem Bereich bewegen, den Ländern zumindest, zum Teil dem Bund, jedenfalls auch die Landesmedienanstalten, scheint eine Regulierung von der Konzeption her darauf hinauszulaufen, dass man eher eine Zielvorgaben versucht zu definieren, dass man den Kreis der berechtigten Verpflichteten definiert und dass man Mechanismen der Konfliktlösung für den Einzelfall zur Verfügung stellt. Das scheint mir aus einer Regulationsperspektive in hohem Maße plausibel zu sein, so anzusetzen. Und dementsprechend ist der Pfad, der gezeichnet wurde, der in den Mediendialogen eine Rolle spielt und der hier nochmal diskutiert wurde, glaube ich, ein, wie es bei Bertelsmann immer so schön heißt, zielführender. Zielführend ist mein letztes Stichwort. Jetzt haben wir die Möglichkeit, die Gespräche auf der wunderschönen Dachterrasse fortzusetzen. Das letzte Auffindbarkeitsproblem dieses Tages, was sich ganz einfach lösen lässt, folgen Sie den durstigen und hungrigen Gesichtern und dann werden Sie die Dachterrasse finden. Mein Gesicht hört dazu, also insofern können Sie sich auch mir anschließen. Ich bedanke mich herzlich für Ihre Aufmerksamkeit, bedanke mich nochmal bei den Veranstaltern dieses Symposiums und bei allen, die geholfen haben, das zu einer, wie ich finde, sehr interessanten Veranstaltung zu machen und freue mich auf die weiteren Gespräche. Vielen Dank.